aber jetzt funktioniert's. Genau. Ja, nächstes Technikproblem. Gut, wir haben noch ein Technikproblem. Die Vase da ist immer noch nicht voll. Nur noch mal zur Erinnerung, wir brauchen neue Tontechnik und neue Lichttechnik für die Bühne. In dem Zuge, falls ihr da noch mit dran beteiligen könnt oder wollt, dürft ihr das gerne machen. Einfach zweckgebunden spenden zum Thema Technik. Dann kann das bald losgehen. Es braucht übrigens nicht ganz bis zu der markierten Linie hoch. Wir haben festgestellt, wir kommen auch irgendwo so um die 2000 ein bisschen Euro aus. Haben noch ein bisschen günstigeres Angebot gefunden. Also wir sind gar nicht mehr so weit vom Ziel weg. Genau, so. Das war die Werbung. Ha. Ich habe einen Text gefunden, stammt aus einem Buch von Joyce Meyer unter dem Titel Gott hören jeden Morgen. Den werde ich einmal vorlesen. Ist überschrieben, erste Reaktion. Manchmal wundere ich mich, wie lange wir in bestimmten Situationen kämpfen, bevor wir daran denken, darüber mit Gott zu sprechen und auf seine Stimme zu hören. Wir beklagen uns über unsere Probleme, wir grummeln, wir murren, wir erzählen es unseren Freunden und wir sprechen darüber, wie sehr wir uns wünschen, dass Gott etwas dagegen unternehmen würde. Wir kämpfen mit Situationen im Kopf und in unseren Gefühlen und scheitern daran, die einfachste Lösung in Anspruch zu nehmen, die es gibt. Gebet. Schlimmer noch, manchmal machen wir dann die absurdeste Aussage, die ein Mensch überhaupt tätigen kann. Naja, ich glaube, alles, was ich tun kann, ist beten. Ich bin mir sicher, dass du das schon mal gehört hast. Vielleicht hast du es auch selbst schon gesagt. Haben wir ja alle. Wir alle behandeln das Gebet als den allerletzten Notnagel und sagen Dinge wie, naja, nichts funktioniert, also sollten wir vielleicht beten. Weißt du, was mir das sagt? Es sagt mir, dass wir der Kraft des Gebetes nicht so sehr vertrauen, wie wir eigentlich sollten. Wir tragen Lasten, die wir gar nicht tragen müssten, und das Leben ist so viel härter, als es eigentlich sein müsste, nur weil wir nicht erkennen, wie mächtig Gebet ist. Wenn wir das nämlich täten, würden wir zu Gott sprechen und hören, was er uns zu sagen hat. Und zwar nicht als letzter Notnagel, sondern sofort als allererste Reaktion. Ich habe das in der Andacht diese Woche gelesen und das hat mir nochmal richtig zu denken gegeben, auch für mein eigenes Leben. In wie vielen Situationen, ich habe das mal für mich so ein bisschen Revue passieren lassen, einfach so die vergangenen Tage oder Wochen, in wie vielen Situationen habe ich einfach nur irgendwie gemacht oder versucht oder geklagt und gejammert, mit irgendwelchen Leuten über die Dinge gesprochen, die nicht funktionieren? Und dann irgendwann zum Schluss oder vielleicht auch gar nicht mit Gott drüber geredet. Es hat mich echt erschreckt, als ich das gelesen habe, da mal drüber nachzudenken und zu sagen, die Frau hat tatsächlich recht, was mich betrifft. Und ich vermute, sie beschreibt das ja auch, sagt, wahrscheinlich geht es uns allen so. Und eigentlich ist das doch eine total traurige Bestandsaufnahme. Und gleichzeitig passt es aber auch zu dem heutigen Tag und dem heutigen Thema, Pfingsten. Die Kraft Gottes kommt zu den Menschen in Form des Heiligen Geistes. Gott selbst kommt in Form des Heiligen Geistes als Gottes Kraft. Wie sehr sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Das hängt ja unmittelbar zusammen mit dem Gebet, mit dem Gespräch mit Gott. Die Frage danach, wende ich mich an Gott, und die Frage danach, bin ich mir dessen bewusst, dass Gottes Kraft, ich zögere bei der Formulierung, mir zur Verfügung steht, vorhanden ist, möglich ist, in Reichweite ist, vielleicht sollte man es so sagen, greifbar vorhanden. Vielleicht liegt es zum Teil daran, dass wir zu wenig Verständnis von Gott und seinem Heiligen Geist haben. Vielleicht auch einfach, weil wir vergesslich sind. Ich vermute, wenn ich jetzt gleich so ein paar Sachen hier mal aufzähle, wofür der Heilige Geist steht und was ihn ausmacht, werden einige von euch nicken und denken, ja, habe ich schon mal gehört, weiß ich eigentlich, ist ja klar, genau. Und wahrscheinlich könnte die Hälfte von euch auch die meisten Sachen mal eben selber auflisten, wenn ich fragen würde. Schon im Alten Testament, genau genommen sogar von Anfang an der Bibel, kommt der Heilige Geist vor. Es war noch nichts da, alles war wüst und leer, Chaos, und der Geist schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde. Durch den Geist Gottes, abgesehen davon, dass er eben schon vorhanden ist, er ist da, er ist bereits präsent, kommt in Aktion durch den Willen und das Aussprechen Gottes, es werde. Und die Kraft Gottes wird wirksam in Schöpfung. Das ist ja fast nicht zu verstehen. Zu verstehen ist es eigentlich auch gar nicht, es ist einfach nur zu glauben. Es ist ein erstaunliches Wunder, dass Gottes Kraft so stark ist und so wirksam wird, dass aus nichts etwas entsteht und dass aus Chaos Ordnung wird. Wunderwerke einfach in der Schöpfung sind ja zahlenlos und grenzenlos. Allein wenn man drüber nachdenkt, wie oder dass unser eigener Körper funktioniert. Das ist schon wahrhaft erstaunlich immer wieder. Meistens merken wir das erst, wenn irgendwas an unserem Körper nicht mehr funktioniert. Und dann sind wir aber nicht beschäftigt mit dem Wunder, dass er normalerweise funktioniert, sondern jammern darüber, dass gerade mal was kaputt ist. Aber eigentlich ist es doch erstmal erstaunlich, dass Gottes Kraft es hingekriegt hat, das alles so überhaupt auf den Weg zu bringen. An dieser Kraft hat sich nichts verändert. Es ist immer noch derselbe Gott und derselbe Geist, der immer noch mit dieser Schöpferkraft unterwegs ist und Dinge von Chaos in Ordnung und von nichts ins Sein bringen kann. Bist du dir dessen bewusst oder wie oft bist du dir dessen bewusst? Wir finden im Alten Testament auch, dass der Heilige Geist Begabung und Fähigkeiten gibt, meistens für bestimmte Aufgaben. Da haben wir Handwerker, die plötzlich in der Lage sind, Sachen richtig gut hinzukriegen. Anscheinend war es notwendig, es ist, als das Zelt der Begegnung von Mose gebaut wird. Mose hat es ja gar nicht selber gebaut eigentlich. Er hat dann nur die Anweisung gekriegt und so Leute gesucht, die das machen können. Und Gott sagt, ich habe mir jemanden rausgesucht, der das ganze Handwerkliche anleiten und machen soll. Und auf den lege ich meinen Geist, damit er das machen kann. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass die Dinge, die Gott tun will, mit menschlicher Fähigkeit alleine nicht machbar sind. Meistens glauben wir ja, wir kriegen eine ganze Menge Dinge hin. Das schaffe ich schon. Das kann ich. Das kriege ich hin. Das geht schon irgendwie. Oder auch gut. Das kann ich gut. Und wenn ich das schon kann, brauche ich ja nicht mehr beten. Brauche ich keinen Geist für, brauche ich keine Hilfe für. Ich kann das ja. Damit etwas daraus wird, was in Ewigkeit Bestand hat und was Wert hat für Gottes Reich und für, daraus resultiert ja das komplette Gesellschaft und Zusammenleben nachher aus diesem Zelt der Begegnung. Das wird zu umfassend, wenn man das, oder zu komplex, wenn man das alles mit reinnehmen will. Aber das funktioniert erst dann, wenn es durch Gottes Geist angeleitet wird und Gottes Kraft da drin sichtbar und deutlich wird. Warum also nicht auch bei den Dingen, die ich kann, auf Gott rechnen und mit ihm rechnen und auf ihn zählen und ihm sagen, ich brauche dich dafür. Wir haben Dienste im Alten Testament, Führer des Volkes nenne ich es jetzt mal, ein Mose, der als Retter und Befreier kommt und später dann Propheten, Richter und auch Könige. Diese Persönlichkeiten werden für ihre besonderen Aufgaben mit dem Geist Gottes gesalbt oder gefüllt. Geist Gottes wird auf sie gelegt, damit sie in der Lage sind, das gut und sinnvoll zu machen. Wer würde heute bei Gesetzgebung darüber nachdenken, was Gott will? Wäre aber eine gute Idee, wenn man das täte. Könige. Propheten, die ein ganzes Volk geleitet haben, als die Könige nicht da waren oder auch parallel zu den Königen, teilweise dann auch ergänzend, die einfach gemerkt haben, hey, um Menschen zu führen und ein gutes Fundament für Gesellschaft zu bauen, es braucht Gottes Hilfe. Kann man auch runterbrechen auf kleinere Verantwortungen wieder. Aber das machen wir nachher beim Neuen Testament dann nochmal. Der Heilige Geist wird auch ganz besonders in Verbindung gebracht mit Weisheit im Alten Testament, die gegeben wird, um die Dinge gut und richtig zu machen. Auch im Alten Testament tut Gott die Dinge, die er tut, durch seinen Heiligen Geist. Und dann haben wir ganz faszinierend auch schon im Alten Testament die Zusage, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf jeden Menschen kommen soll, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Also nicht nur für bestimmte Aufgaben, Dienste und Zeiten zur Verfügung stehen sollen, sondern für jedermann unmittelbar in, das wissen wir dann aus dem Neuen Testament, in der Beziehung gelebt werden kann. Steht im Joel. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Männer, Frauen, Mägde, Knechte und so weiter. Ja, Söhne, Töchter. Das ist ganz faszinierend, auch wenn man da nochmal drüber nachdenkt, was ist die Qualifikation dafür, aus dieser Joel-Verheißung, die Qualifikation dafür, Heiligen Geist zu empfangen. Wir denken ja manchmal, man muss irgendwie was Besonderes mitbringen. Männer, Frauen, Geschlecht. Geschlecht ist es also schon mal nicht. Söhne und Töchter, verschiedene Generationen, ist es also auch nicht. Mägde, Knechte, Stand ist es also auch nicht, gesellschaftlicher Stand. Es ist schon ganz faszinierend, dass da so eine Auflistung drin ist. Er hätte ja auch einfach sagen können, alle Menschen, Punkt, und es dabei lassen können. Tut er aber nicht. Er listet es extra nochmal auf und sagt, pass auf, es geht nicht darum, dass ihr euch irgendwie besonders qualifizieren müsst in Form von Sein oder Fähigkeiten, sondern es geht um eine ganz andere Frage, zu der wir dann auch neutestamentlich gleich nochmal kommen, die uns qualifiziert, berechtigt, wie auch immer. Berechtigt ist auch ein schlechtes Wort dafür. Das sollte ich wieder rausnehmen. Im Neuen Testament beginnt das auch gleich zu Anfang an mit dem Heiligen Geist, nämlich mit der Empfängnis Jesu. Der Heilige Geist kommt über Maria und sie empfängt Jesus als Sohn Gottes. In Jesu Leben haben wir dann weiterhin seine Taufe als ganz deutliches Element, wo sichtbar wird, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube und durch eine hörbare Stimme auf Jesus und rüstet ihn aus zu dem Dienst, den er tun soll. Übrigens auch sehr faszinierend an der Stelle, sei in dem Zusammenhang nochmal erwähnt. Für mich, ich interpretiere das so, sage ich ganz bewusst dazu, das ist meine Interpretation, wie ich es verstehe. Man kann es vielleicht auch anders verstehen. Für mich zeigt es, auch Jesus als Mensch brauchte die Taufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um seinen Dienst tun zu können. Wie viel mehr wir? Und in Jesu Dienst zeigen sich natürlich dann auch diverse Gaben des Geistes, die wir als übernatürliche Gaben sehen und entdecken, die sich vielfältig bei Jesus zeigen. Worte der Weisheit und Erkenntnis, Gaben der Heilung, der Befreiung, der Geisterunterscheidung und so weiter. Wird sehr deutlich, Evangelien einmal durchlesen, streich alles raus, wo Gaben des Geistes in aktiv sind, dann bleibt vom Neuen Testament nicht mehr viel übrig. Genau, nächste Etappe im Neuen Testament ist dann Pfingsten. Und das ist dann genau die Frage danach, was Joel geschrieben hat. Petrus zitiert das dann an Pfingsten, wenn man das in der Apostelgeschichte liest. Er wird gefragt, was passiert hier eigentlich? Die Apostel werden, die Jünger, die versammelt sind, werden vom Heiligen Geist erfüllt, fangen an, in fremden Sprachen zu reden, die Gott ihnen schenkt. Sprachen der Engel und Sprachen der Menschen. Es sind übrigens auch menschlich vorhandene Sprachen dabei, die diese Jünger eigentlich nicht beherrscht haben, die sie plötzlich sprechen können. Und die Menschen, die aus anderen Regionen gekommen sind für das Fest in Jerusalem zu dem Zeitpunkt, können plötzlich in ihrer Muttersprache diese Leute reden hören. Denken sie, hä? Wieso können die meine Muttersprache? Das kann ein Zeichen sein von Erfüllung mit Heiligem Geist, dass man in Sprachen reden und beten kann. Und die Menschen fragen, was ist hier los? Und Petrus erklärt es und sagt, das ist genau das, was in Joel vom Propheten schon vorhergesagt wurde, nämlich, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, alle Menschen, Männer, Frauen, Söhne, Töchter, Mägde, Knechte. Und genau das seht ihr hier, genau das ist passiert. Das ist kein einmaliges Ereignis in der Apostelgeschichte, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Taufe im Heiligen Geist, sondern eins, das immer wieder auftritt und teilweise sogar für Personen, die schon vorher daran beteiligt waren. Also selbst an der Stelle, ich nenne es an der Stelle mal, um das ein bisschen auseinander zu klamüstern, Erfüllung mit Heiligen Geist, ist ein bisschen unverfänglicher als der Begriff Taufe in dem Zusammenhang. Erfüllung mit Heiligem Geist kann immer wieder geschehen und muss auch immer wieder geschehen. Ich meine, es ist im Epheserbrief, wo Paulus schreibt, werdet ständig wieder erfüllt mit Heiligem Geist. Also es ist so ein ständiger, sich erneuernder Fortgang, Prozess, der nicht aufhört, sondern immer wieder nötig ist und die Aufforderung dazu, das zuzulassen oder sogar im weiteren Wege darum zu bitten. Wer genau wurde denn jetzt mit Heiligem Geist erfüllt? Also es ist ja nicht so, dass plötzlich alle Menschen auf der Erde mit Heiligem Geist erfüllt waren. Man könnte ja irgendwie aus Joel denken, so, naja, ich gieße meinen Geist auf alles Fleisch, dann kriegen es ja alle ab und jeder ist irgendwie betroffen. Da wird es dann interessant, es betrifft diejenigen, die sich Jesus Christus als Retter und Erlöser, als demjenigen, der Versöhnung mit Gott, dem Vater im Himmel, schafft, zuwenden. Für diejenigen ist es überhaupt erstmal möglich. Macht auch Sinn. Warum sollte jemand, der keinen Kontakt und keine Beziehung zu Gott hat, mit seinem Geist ausgerüstet werden? Ja, wird nicht passieren. Es kann passieren und darf und soll passieren für diejenigen, die in Kontakt mit Gott kommen und das über den Weg von Jesus Christus Erlösungsopfer tun. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie viel Heiligen Geist hast du? Oder wie viel Heiligen Geist habe ich? Oder wie messbar ist das ja auch so in der Form eigentlich nicht? Ist auch ganz gut so, ich kann das für niemanden von euch messen. Ich kann es vielleicht bis zu einem gewissen Grad für mich selber einschätzen. Aber ich will an dieser Stelle eine andere Frage stellen, und zwar folgende. Es kommt ja manchmal vielleicht der Gedanke auf, ich fange anders an. Wir sind ja Pfingstgemeinde, so nennen wir uns zumindest. Und das legt ja in unserem christlichen Glauben nochmal eine Betonung darauf, dass wir genau das glauben und ein Stück auch Fokus darauf legen, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommen kann als mein Stellvertreter für euch, in jedem von euch wirksam. So. Nicht jede christliche Bewegung legt da so deutlich so viel Wert drauf, wie wir es zumindest auf dem Papier tun. Aber Papier ist geduldig. Und die Frage ist ja letztendlich, wie viel Pfingsten ist drin, wo Pfingstgemeinde draufsteht? Und wie viel sind wir unterwegs mit, naja, genau genommen geht's auch ohne. Ich glaube, unsere Praxis zeigt viel häufiger, dass wir denken, es ginge auch ohne, als dass wir uns bewusst sind, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, dass wir von ihm Kraft haben, dass er in unserem Leben ganz praktisch wirksam und aktiv wird. Ja, bis zu einem gewissen Grad können wir Dinge als einfach aus menschlicher Kraft und Fähigkeiten und Begabungen, die wir als natürlich bezeichnen, die aber ja auch von Gott geschenkt sind, können wir einiges bewegen. Übrigens haben wir ja auch Begabungen und Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, die auch funktionieren, ohne dass wir weiter in der Beziehung zu Gott stehen. Das ist so ähnlich wie autonomes Fahren. Ja, das kommt erst noch. Ja, also bestimmte Dinge sind in Gang gesetzt, hat Gott in uns hineingelegt. Und egal, ob wir ihm folgen oder nicht, diese Dinge funktionieren weiter. Aber wie gut und zu welchem Ziel und zu welchem Ende sie funktionieren, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wenn ich will, dass sie zu einem guten Ende funktionieren und dazu, dass sie Reich Gottes tatsächlich auch bauen und Gottes Liebe und die gute Nachricht Versöhnung mit Gott, Versöhnung der Menschen mit Gott, dass die ausgebreitet wird. Wenn ich das will, dann bin ich darauf angewiesen, dass der Geist Gottes in meinem Leben handelt, ankommt, vorkommt. Menschen können viel, aber nicht alles. Menschen wissen viel, haben aber auch mindestens genauso viele Fragen. Und mal ehrlich, wie viel Einfluss haben wir eigentlich wirklich? Und ich breche das mal von oben runter auf das Weltgeschehen. Auf unser Land, Politik, Ethik und Moral. Wie viel Einfluss hast du wirklich auf dein Umfeld? Bekanntenkreis, Freunde, Familie? Wie viel Einfluss hast du eigentlich wirklich auf dein eigenes Leben? Wie viel hast du wirklich in der Hand? Deine Gesundheit? Dein Arbeitsplatz? Deine Beziehung? Was wissen du und ich denn schon, was morgen sein wird? Kann der Mensch sein Leben um eine Minute verlängern? Verkürzen kannst du es ja. Aus dieser Beziehung zu Gott, dem Heiligen Geist in deinem Leben, fließen so viele Möglichkeiten, die uns, weil wir nicht drüber nachdenken, oft gar nicht so bewusst sind oder weil unser Alltag einfach so ganz normal vor sich geht und abläuft, wir gar nicht innehalten, um das mal zu bedenken. Für den Heiligen Geist gibt es mehrere Bezeichnungen und Namen und Tätigkeiten. So kann der Heilige Geist zum Beispiel Tröster sein. Oder Beistand und Ratgeber. Schöpfer und Wiederhersteller. Anwalt und Fürsprecher. Er ist und unterrichtet und leitet uns in Wahrheit und Weisheit. Wer würde auf sowas freiwillig verzichten? Ratschlag und Weisheit, Heilung und Hilfe, Vorausschau und Planung, Kraft, Mut, Hoffnung, Liebe, alles verankert in diesem Heiligen Geist. Und alles fließt aus der Beziehung heraus, die wir zu unserem Gott leben. Zum Pfingstfest, dem Original, dem ersten, in der Apostelgeschichte waren die Jünger aufgefordert, zu warten auf den Heiligen Geist. Und es gibt ein interessantes Wort, das man damit in Zusammenhang bringen kann. Warten hat etwas mit Zeit zu tun. Ich muss Zeit investieren, wenn ich warte. Und das ist heute nicht anders. Wenn ich den Heiligen Geist in meinem Leben haben will, dann muss ich Zeit investieren und auf ihn warten und Zeit investieren. Und wenn er da ist, dann nicht weglaufen, sondern da bleiben, mit ihm kommunizieren, Zeit mit ihm verbringen, ihn immer wieder einbinden und reinlassen in mein Leben, Zeit mit ihm verbringen. Im Deutschen haben wir noch das Wort erwarten. Und ich denke, dieser Teil ist genauso wichtig. Es ist nicht nur ein Warten, ich sitze rum und guck mal, ob irgendwann irgendwie was passiert. Das ist vertane Zeit. Sondern ich erwarte, dass Gott auch das tut, was er zugesagt hat. Nämlich denjenigen seinen Heiligen Geist zu geben, der ihn darum bittet. Demjenigen nahe zu sein, der sich ihm naht. Zu demjenigen zu reden, der ihm zuhört. Mit dieser Erwartung darf und will ich da reingehen. Wir haben ein neues Bild hier auf der Bühne stehen. Da sind die zwei Verse dargestellt, die wir für unsere Gemeinde für dieses Jahr haben. Da haben wir einmal: Gott spricht, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 9, Vers 16. 2, Vers 16. 21, Vers 6. Kann man verschieden interpretieren, ihr merkt schon. Genau hingucken lohnt sich. 21, Vers 6, entschuldige. Genau. Wer kriegt von der Quelle des lebendigen Wassers? Der Durstige. Ich wage jetzt mal zu behaupten, der Durstige, der sagt, ich habe Durst. Und nicht der, der irgendwo sitzt und sich nicht äußert, Durst hat und womöglich noch darüber jammert, dass er ja ach so durstig ist. Damit wären wir wieder bei Joyce Meyer so, nach dem Motto, geht überall hin, erzählt allen, dass er Durst hat, aber nicht dahin, wo es das Wasser gibt. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Psalm 23, Vers 2. Dasselbe in grün, oder? Lasse ich mich dahin führen? Ist ja meine Entscheidung, von wem ich mich führen lasse. Ich kann mich auch selbst führen. Ich entscheide, was ich will und was ich tue und wo ich hingehe. Dann führe ich mich, dann führt er mich nicht. Dann komme ich aber auch nicht unbedingt auf den grünsten Wiesen und dem frischesten Wasser an. Also es hat tatsächlich damit zu tun, will ich das? Will ich das? Und bin ich bereit dafür, Zeit zu investieren, die Schritte zu gehen? Daran hängt es. Und deshalb heute eigentlich ja nur diese Erinnerung nochmal. Mach Gott, mach den Heiligen Geist, mach das Gebet nicht zum Notnagel, wenn alle Stränge reißen, kann ich ja nochmal bei ihm vielleicht. Sondern mach ihn zur Priorität und zur Quelle deines Lebens. Amen. Ich danke dir dafür, Herr, dass das genau diese Einladung ist, die du aussprichst. Und genau das Angebot ist, was du uns gibst. Du sagst, du willst uns von Lebensquelle geben. Umsonst sogar. Wir brauchen überhaupt nichts dafür tun. Wir brauchen nichts Besonderes sein. Wir müssen nur kommen und sagen, ich will deine Hilfe. Ich brauche dein Leben. Ich will deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Ich will deine Kraft. Ich brauche deinen Trost. Ich brauche deinen Rat und deinen Beistand. Ich brauche das, dass du als Anwalt für mich unterwegs bist. In allen Dingen, Herr. In allen Dingen brauche ich dich. Und ich bin so dankbar, dass du sagst, in allen Dingen und zu jeder Zeit will ich bei dir sein, wenn du mich lässt. Danke für dieses Gnadengeschenk, Herr. Amen.